John Locke, zweite Abhandlung über die Regierung. Stell dir vor, du bist ein Handwerker, der im England des 17. Jahrhunderts lebt. Der Adel und die Kirche bestimmen über das Schicksal der einfachen Bevölkerung, also auch über deines. Du hast kaum Möglichkeiten, etwas an deinem Werdegang zu verändern. Bis ins Grab ist dein Weg festgelegt, Widerspruch gegen die Willkür der Herrschenden nicht vorgesehen. Und auf einmal hörst du von Stimmen, die dagegen aufbegehren. Sie fordern mehr Mitsprache für alle. Eine dieser Stimmen ist John Locke. Eine zerfledderte Ausgabe seiner zweiten Abhandlung über die Regierung liest du heimlich im Kerzenschein. Doch seinen Namen kennst du nicht. Als jemand, der ein Recht auf Revolution fordert, lebt der Engländer gefährlich. Seine Schrift muss er deshalb zunächst anonym veröffentlichen. Diese Blinks erklären, warum die Ideen des Philosophen für seine Zeitgenossen so radikal sind und wie er sie begründet. Blink Nummer 1. Am Anfang waren alle Menschen frei und gleich. Was ist eine Regierung? Worin liegen ihre Aufgaben? Und wo sind der Ausübung ihrer Macht Grenzen gesetzt? Um uns diesen Fragen zu nähern, folgen wir John Locke auf seiner Reise in eine Zeit, als es noch keine Regierungen gibt. Damals leben die Menschen in einem gottgegebenen und harmonischen Naturzustand. Staaten oder voneinander unterschiedene Völker existieren noch nicht. Alle Menschen sind frei und gleich. Es gibt zudem kein niedergeschriebenes Gesetz, sondern die Menschen richten sich nach dem Naturgesetz, das Gott erschaffen hat. Dieses Naturgesetz ist in der Form des Verstandes in jedem Menschen verankert. Dadurch kann jede und jeder durch etwas Nachdenken herausfinden, was richtig und was falsch sei. Die wichtigste Grundlage des Naturgesetzes ist das Recht auf Leben. Das Leben wurde uns von Gott gegeben und es ist heilig. Wir haben die Pflicht, es zu schützen. Da alle das Recht auf Leben haben, dürfen wir auch keinem anderen das Leben nehmen oder ihn ernsthaft gefährden. Außerdem haben wir alle das Recht, unser Leben zu verteidigen. Das kann notwendig werden, denn im Naturzustand existieren weder Staat noch Polizei, die unsere Rechte durchsetzen und Übeltäter bestrafen, die dagegen verstoßen. Deshalb darf jeder Mensch seinem eigenen Verstand folgen, selbst urteilen und danach handeln. Allerdings muss dabei die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben und niemand darf sich von persönlichen Gefühlen dazu hinreißen lassen, grausam zu sein. Lebten wir im Naturzustand und ein anderer wäre zum Beispiel so frech, unser Mittagessen zu stehlen, dann dürften wir es ihm wieder wegnehmen und ihm zusätzlich sein Getränk und vielleicht auch ein paar Kekse abnehmen, als Lehre dafür, dass er einen Fehler begangen hat. Wir dürften ihn jedoch nicht schlagen oder sogar umbringen, denn das wäre grausam und würde wiederum sein Recht auf Leben verletzen. Blink Nummer 2. Sklaverei ist nur unter seltenen Umständen gerechtfertigt. Wir dürfen also unser Leben verteidigen und haben ein Recht auf Besitz. Aber wie sieht es mit Sklaverei oder Leibeigenschaft aus? Ist das im Naturzustand erlaubt? Zu Lockes Lebzeiten hat diese Frage Brisanz, denn der Sklavenhandel ist damals weltweit so verbreitet und umfangreich wie nie zuvor. Die Antwort liegt wiederum in der Bestimmung des Menschen. Grundsätzlich hat Gott alle dazu erschaffen, frei und gleich zu leben. Daher ist es nicht erlaubt, einen anderen Menschen zu besitzen. Nur weil jemand stärker oder mächtiger ist, rechtfertigt dies keine Gewalt über andere. Selbst wenn jemand freiwillig in die Sklaverei gehen möchte, darf er das nicht, da ihm Gott nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht zu einem freien Leben auferlegt hat. Wir dürfen zwar unsere Arbeitskraft an andere verkaufen, um unseren Lebensunterhalt zu sichern, jedoch nicht unser Leben selbst. Trotzdem gibt es für Locke einen Sonderfall, in dem Sklaverei auch im Naturzustand erlaubt ist. Wenn ein Mensch sein Recht auf Leben verwirkt hat, ist dieses Leben nichts mehr wert und er darf nun als Sklave gehalten werden. Hat zum Beispiel jemand ein so schweres Verbrechen begangen, dass er die Todesstrafe verdient hätte, kann das Opfer beschließen, ihn nicht töten zu lassen, sondern den Täter als Sklaven zu behalten. Denn aufgrund des Verbrechens ist das Leben des Täters an sein Opfer übergegangen. Der Sklavenhandel, der von europäischen Staaten und ihren Kolonien auf unvorstellbar grausame Weise über Jahrhunderte betrieben wurde, war also für Locke bereits damals nicht vertretbar. Er erkannte darin einen Verstoß gegen den Naturzustand des Menschen. Blink Nummer 3. Politische Macht ist nur legitim, wenn alle zustimmen. Da im Naturzustand alle Menschen frei sind, steht es ihnen natürlich auch frei, so zu leben, wie sie möchten. Niemand darf ihnen Vorschriften machen. Kinder sind von dieser Regel ausgenommen. Ihr Verstand ist noch nicht so weit ausgebildet, dass sie selbst immer die richtigen Entscheidungen treffen können. Daher haben Eltern das Recht, Macht über ihre Kinder auszuüben. Sie dürfen ihnen Dinge befehlen und andere verbieten. Dieses Prinzip gilt auch heute noch. Wir dürfen unseren Kindern etwa verbieten, abends nach dem Zähneputzen noch Süßigkeiten zu essen. Denn sie selbst können noch nicht abschätzen, dass die kurze Freude an der Schokolade es vielleicht nicht wert ist, später schlechte Zähne zu haben. Sie sind sich der Konsequenzen einfach nicht bewusst. Trotzdem sind Kinder in vielen Belangen freie Menschen, die selbst über ihr Leben bestimmen können. Ganz anders sieht es bei politischer Macht aus. Im Gegensatz zur legitimierten Macht der Eltern darf politische Macht ausschließlich dann ausgeübt werden, wenn alle damit einverstanden sind. Es ist möglich, dass sich Menschen freiwillig zusammenschließen und einen König oder eine Regierung damit beauftragen, eine gemeinsame Ordnung aufrechtzuerhalten, um das allgemeine Recht auf Freiheit zu verteidigen und durchzusetzen. Der König oder die Regierung sind jedoch allein dadurch legitimiert, dass sie mit einer Aufgabe betraut wurden. Sobald die Herrschenden diese nicht mehr richtig erfüllen oder die Menschen aus einem anderen Grund kein Vertrauen mehr in sie haben, besitzen ein König oder eine Regierung kein natürliches Recht auf diese Macht. Blink Nummer 4. Eroberer dürfen nicht über andere Völker herrschen. Dass jeder Herrscher nur durch das Einverständnis seines Volkes an der Macht bleiben darf, klingt zu Lockes Zeiten schon sehr aufrührerisch. Doch er geht sogar noch weiter. Es sollte einem König nicht einmal erlaubt sein, über ein fremdes Volk zu herrschen, wenn er dessen Land erobert hätte. Mit seiner Forderung positioniert sich der Philosoph kritisch gegenüber der damaligen herrschenden Klasse. Denn die Eroberung fremder Territorien und die Aneignung von Kolonien sind bei ihr auf der Tagesordnung. Der Grund für diese Einschränkung eroberungslustiger Regenten? Stärke und Aggressivität begründen keinesfalls die Ausübung von Macht. Das Recht auf Freiheit der Bevölkerung eines besiegten Landes wiegt einfach schwerer. Für sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Menschen. Wer über sie herrschen will, kann das nur mit ihrer Zustimmung legitimieren. Das gilt auch dann, wenn ein ganzes Land in einem Krieg erobert wurde. Die einzige Ausnahme, in der sich die Situation ein wenig komplexer gestaltet, ist der sogenannte gerechte Krieg. Unter einem gerechten Krieg versteht Locke einen Krieg, in dem nicht eine Partei von der anderen hinterrücks überfallen wurde, sondern in dem sich beide Parteien darüber einig waren, dass sie einen Krieg führen werden. In diesem Fall verlieren alle, die auf der Seite des Verlierers gekämpft haben, ihr Recht auf Leben an die Seite des Gewinners. Der Gewinner kann also beschließen, die Verlierer zu töten oder als Sklaven zu behalten. Doch auch hierfür gibt es wieder strenge Regeln und genaue Grenzen. So gilt das Recht auf ein freies Leben weiterhin uneingeschränkt für die Angehörigen der Soldaten und die restlichen Menschen des besiegten Volkes. Sie dürfen ihren Besitz behalten und auch weiterhin ihre Regierung frei wählen, denn sie sind nicht dafür verantwortlich zu machen, dass ihr Herrscher beschloss, in den Krieg zu ziehen. Blink Nummer 5. Die Macht der Herrschenden hat klare Grenzen. Locke ist also der Meinung, dass politische Macht nur gerechtfertigt ist, wenn alle mit ihr einverstanden sind. Aber das gilt nur für die Herrschaft selbst, nicht für ihre einzelnen Gesetze und Entscheidungen. Denn es wird immer jemanden geben, der mit einer einzelnen Handlung eines Herrschenden nicht einverstanden ist. Sobald sich also alle darauf geeinigt haben, dass sie eine Regierung oder einen König einsetzen möchten und die dafür nötigen Regeln bestimmt haben, gilt ab diesem Zeitpunkt das Recht der Mehrheit. Ist die Mehrheit mit einem neuen Gesetz oder einer Handlung einverstanden, ist sie rechtens. Daher darf eine herrschende Gewalt, wie ein König oder eine Regierung, nichts tun, womit sie gegen den Willen der Mehrheit handelt. Exzessive Steuern oder unnötige Kriege werden dadurch vermieden. Um bestmöglich für das Wohl aller zu handeln, muss ein Herrscher jedoch manchmal gegen den Willen Einzelner entscheiden. Und diese Freiheit braucht er auch, um effektiv regieren zu können. Steht etwa ein Haus in der Stadt in Flammen, kann der Bürgermeister beschließen, die Häuser der Nachbarn abreißen zu lassen, damit nicht die ganze Stadt abbrennt. Die Nachbarn sind damit bestimmt nicht einverstanden, aber für den Rest der Bevölkerung ist es die beste Lösung. Der Herrschende soll also stets das Gemeinwohl im Auge behalten und nicht im Interesse Einzelner willkürlich oder ungerecht urteilen. Aber wie können wir das eigentlich sicherstellen? Wie können wir verhindern, dass ein Herrscher, sobald er einmal an der Macht ist, diese zu seinem eigenen Vorteil ausnutzt und einfach das tut, was er will? Blink Nummer 6. Die Legislative und Exekutive müssen getrennt sein. Um zu verhindern, dass Herrscher ihre Macht missbrauchen, hat sich Locke einen Trick ausgedacht, der auch heute noch unser politisches System bestimmt. Die Trennung von Exekutive und Legislative. Die Legislative ist das Organ, das Gesetze beschließt, und die Exekutive führt sie aus. In Deutschland besteht die Legislative aus Bundestag und Bundesrat, während die Bundesregierung, die Ämter des Bundes, der Länder und der Kommunen und Vollzugsorgane wie die Polizei die Exekutive stellen. Dabei ist die Legislative die höchste Macht in einem Staat. Sie wird von der Bevölkerung gewählt und bestimmt neue Gesetze nach dem Mehrheitsprinzip. Sobald die Bürger eine Legislative eingesetzt haben, geben sie damit das Recht, sich selbst zu verteidigen und andere zu verurteilen, an die Legislative ab. Die Legislative hat das Recht, alle Regeln des Zusammenlebens in einem Staat zu beschließen und zu ändern. Sie muss dabei aber immer den Willen der Bevölkerung berücksichtigen. Neben der Legislative gibt es die Exekutive, die dafür zuständig ist, die beschlossenen Regeln auch durchzusetzen. Sie ist unter anderem dafür zuständig, dass die Polizei Verbrecher festnimmt und vor Gericht bringt oder dass Falschparker einen Strafzettel bekommen. Dabei ist es sehr wichtig, dass diese beiden Gewalten getrennt sind. Denn so ist es weniger wahrscheinlich, dass ihre Macht missbraucht wird. Wenn die Exekutive auch Gesetze machen dürfte, könnte sie einfach ein neues Gesetz beschließen, das ihr Entscheidungsfreiheit zuspricht. Und damit wären wir in einer Diktatur gelandet. Durch die Gewaltenteilung jedoch wird die Exekutive durch die Legislative kontrolliert und in ihre Schranken verwiesen. Blink Nummer 7. Wenn Herrscher ihre Macht missbrauchen, besteht ein Recht auf Widerstand. Obwohl Gott uns Naturrechte und einen klaren Verstand gegeben hat und obwohl Exekutive und Legislative getrennt sind, kann es immer dazu kommen, dass ein Herrscher seine Macht missbraucht. In diesem Fall darf die Bevölkerung Widerstand leisten und sich gegen die herrschende Klasse auflehnen. Es gibt mehrere Fälle, in denen das Volk das Recht hat, einen Herrscher abzusetzen und einen neuen zu wählen. Regiert ein König etwa wie ein Tyrann, trifft willkürliche Entscheidungen und missachtet den Willen des Volkes, verwirkt er dadurch seine Legitimation. Dass er selbst Gesetze bricht und dabei nicht das Allgemeinwohl im Auge hat, müssen die Menschen ebenfalls nicht dulden. Der Regent verliert dadurch sein Recht auf Herrschaft. Und auch wenn ein König sein Amt an einen anderen abgibt, dem das Volk nicht traut, oder wenn er selbst das Vertrauen seiner Untertanen verliert, darf er nicht mehr weiterregieren. Aber wie können wir bestimmen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung gegen einen Herrscher gestellt hat und damit eine Revolution gerechtfertigt wäre? Schließlich finden sich doch immer Menschen, die mit einem Herrscher nicht einverstanden sind. Und die könnten andere dazu anstiften, ihn abzusetzen, ohne dass dies im Interesse der Allgemeinheit ist. Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Denn die einzigen, die wissen können, was der Wille der Mehrheit ist, sind die Bürger selbst. Wenn sie denken, dass eine Herrschaft nicht mehr gerechtfertigt ist, dann ist sie es auch nicht mehr. Es mag nicht möglich sein, die Anzahl der Zufriedenen und Unzufriedenen auf einen Prozentpunkt genau zu bestimmen, doch meistens erkennen wir schon, welche Meinung die Mehrheit hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Blinks zu John Lockes zweite Abhandlung über die Regierung könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Mit Blick auf den Naturzustand des Menschen erkennen wir, dass Gott uns alle mit einem natürlichen Recht auf Leben und Eigentum ausgestattet hat. Ein Herrscher muss diese Rechte verteidigen und seine Macht beruht allein auf dem Einverständnis seines Volkes. Missbraucht er seine Befugnisse, haben die Menschen ein Recht auf Widerstand. Alles Gute dir und bis zum nächsten Mal.